Ja, uns ist in diesen Tagen im Advent ja weniger nach kaputten Mikrofonen zumute, sondern nach Ruhe und Frieden, so steht es ja in meinem Konzept und jetzt komme ich auch so langsam rein. Das Fest der Liebe steht vor der Tür, das Fest auch der Geschenke und des guten Essens, das Fest der Begegnungen und das Fest der Besuche und das alles erleben wir auch jetzt schon in der vorweihnachtlichen Adventszeit. Musik ertönt durch die Geschäfte und aus unseren Radios schallt es auch. Gestern brachte der Nikolaus den Kindern schon mal einen Vorgeschmack auf den Heiligen Abend, in dem die Schuhe vielleicht gefüllt waren mit irgendwelchen kleinen Süßigkeiten oder Leckereien und überhaupt essen wir uns mit Marzipan und Plätzchen schon mal warm. Auf unseren Adventsfeiern sind wir zusammen und wir begegnen Menschen. Auch hier in unserer Gemeinde ist es so, am vorigen Donnerstag waren wir noch zusammen beim Teetreff und haben unsere Adventsfeier gehabt und am nächsten Sonntag wird es dann weitergehen, wenn wir das Adventsfeuer hier haben. Wir haben eben das schöne Bild schon gesehen, das Lust gemacht hat auf Leckereien und Musik und Gemeinschaft beim offenen Feuer vor unserer Kapelle. Eine schöne Zeit ist das, der Advent, Ankunft. Damit ist natürlich und ganz besonders ja eigentlich auch zentral ja noch etwas anderes gemeint als das die Ankunft eines schönen großen Festes, sondern die große Aussage ist die, dass unser Herr Jesus wiederkommt. Eine schöne Aussage ist auch das, dass unser Herr Jesus wiederkommt. Er kommt. Das gibt ein schönes Lied von einer niederländischen Musikformation, Sela heißt sie, das heißt der allermäuste Dach, der allerschönste Tag. Und das wird auch der allerschönste Tag sein, wenn unser Herr wiederkommt und alles gut werden wird. Wir erwarten an ihm eine besondere Begegnung an diesem Tag. Jesus kommt und wenn Jesus kommt, dann schwingt Hoffnung mit und eine optimistische Weltsicht prägt deswegen auch schon unsere Gegenwart jetzt und hier. Der biblische Evangelist Lukas verbindet diese hoffnungsvolle Weltsicht und Einstellung aber mit Schilderungen von Ereignissen, die weniger entspannt sind. Das Leben ist oft kein Spaß. Dieser Satz ging mir durch den Kopf, als ich den Text für den heutigen Sonntag gelesen habe. Lukas, mit ihm auch andere Evangelisten der Bibel, halten das für eine Adventsbotschaft, dass das Leben oft kein Spaß ist. Im 21. Kapitel seiner Schilderung des Evangeliums zählt Lukas die verschiedensten Katastrophen auf. Er sagt, der Tempel als Zentralheiligtum des Judentums wird zerstört. Es werden Kriege entstehen und Aufruhr. Es wird Erdbeben geben und Hunger und Seuchen werden um sich greifen. Es wird Christenverfolgung geben bis in Familien hinein. Und Jerusalem als heilige Stadt wird zerstört werden. Und dann kommt jetzt also der Predigttext für diesen zweiten Advent. Ich lese ihn uns vor, 21. Kapitel des Evangeliums nach Lukas, ab Vers 25. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist alles wirklich kein Spaß. Aber es ist adventlich. Es wird all so das kommen, was wir eben gehört haben. Und all das, was wir gehört haben, wird mit dem Kommen des Menschensohns in Verbindung gebracht. Und wer mit dem Menschensohn gemeint ist, daran lässt Lukas jetzt mal keinen Zweifel. Es ist Jesus von Nazareth, der Christus, nach dem wir Christinnen und Christen uns benennen. Lass uns noch einen Moment bei diesen Katastrophen bleiben. Wir brauchen sie uns eigentlich gar nicht auszumalen, denn wir sind ja eigentlich schon mittendrin. Von der jüdischen Tempelanlage ist nicht mehr viel als die klägliche Westmauer übrig geblieben. Kriege und politische Unruhen muss ich wohl kaum alle aufzählen und auch nicht Erdbeben und Hunger und Seuchen einzeln benennen. Christenverfolgung ist weder mal gewesen, noch wird sie irgendwann einmal sein, sondern sie ist jetzt. Vor kurzem haben wir erst unseren Open Doors Gottesdienst gehabt, wo wir die Christenverfolgung in den Blick genommen haben. Und die Bedrohung Israels mit seiner Hauptstadt Jerusalem ist auch nicht etwas, was ganz weit entfernt ist. Das aufgewühlte Meer erleben wir immer wieder. Und dass unser Planet nicht ewig ist, ist auch bei der Naturwissenschaft keine Neuigkeit mehr. Also da kommt uns dieser biblische Text schon sehr nahe. Wenn ihr so wollt, braucht ihr nur die richtigen Sendungen im Fernsehen einzuschalten oder die richtigen Klicks auf euren digitalen Endgeräten zu setzen und ihr bekommt einen aktuellen Kommentar dieses alten biblischen Textes in der Gegenwart. Der Text ist zwar alt, aber auch hochaktuell und er war es übrigens schon immer. Denn er nimmt die Welt in den Blick. Jesus schaut hier auf die Schöpfung Gottes und sagt, die Schöpfung Gottes in der Natur ist nicht sein letztes Wort. Was er da einmal machte, ist Ausweis seiner Kreativität und ist gut und richtig, aber es ist nicht für ewig. Unser Textausschnitt aus der Endzeitgeschichte im Evangelium nach Lukas macht das ziemlich deutlich. Da wird etwas zurückgenommen, was Gott in der Schöpfung geordnet hatte. Am Anfang der Bibel lesen wir, ihr kennt das ja alle, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und die Sicht für heute Morgen ist, dass dieses Urchaos einmal wieder aufbrechen wird. Das Chaos, aus dem Gott unsere Welt schuf, der schützende Himmel wird wanken und das Meer wird sich aufwühlen. Das erinnert an die Urflut. Und ganz deutlich wird es dann gegen Ende unseres Predigttextes. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus. Und das wäre jetzt schon mal ein wichtiger Hinweis. All das, was hier auf dieser Erde kein Spaß ist, ist nichts Außergewöhnliches. Es gehört zum Leben dazu. Der andere Hinweis aus unserem Text ist jetzt aber der, er bleibt nicht bei den kleinen und großen Katastrophen unseres Lebens stehen, unser Text und Jesus in den Worten, die er sagt, sondern sie gehören zum Leben dazu. Ja, diese kleinen und großen Katastrophen, aber es ist nicht das Einzige, was zu sagen wäre. Im Gegenteil, da gibt es doch mehr, was gesagt werden muss. In der Literatur habe ich einen Auszug aus einer alten Predigt aus den 1960er Jahren gefunden. Ich kenne weder den Prediger, noch habe ich die ganze Predigt gelesen, aber es gibt in diesem Auszug eine schöne Formulierung, die ich interessant fand. Und ich glaube, sie bringt die Sache ganz gut auf den Punkt. Da sagt der Prediger, das Knistern im Gebälk der Welt, das wir manchmal zu vernehmen meinen, ist das Anklopfen Jesu an die Türen der Welt. Eine schöne Formulierung. Das Knistern im Gebälk der Welt, das wir manchmal zu vernehmen meinen, ist das Anklopfen Jesu an die Türen der Welt. Was für eine mutige Wendung. Das ist eine kühne Sicht auf die Probleme und Schwierigkeiten unseres Lebens. Advent geht nicht in einem gemütlichen Stündchen bei heißem Tee und würzigem Gebäck in schöner Stimmung auf. Natürlich können wir es uns gemütlich machen. Wir sollten es sogar tun. Und wenn wir es tun, dann können wir diese besinnlichen Zeiten auch wirklich auf unsere Sinne wirken lassen. Sie können nämlich ein Symbol sein. Sie können uns auf etwas hinweisen. Draußen ist es ja in diesen Tagen kalt und zugig. Und drinnen machen wir es uns warm. Draußen ist es kalt und ungemütlich. Und drinnen zünden wir unsere Lichter an und machen es uns schön. Draußen gehen Menschen schnell aneinander vorbei, um nach Hause zu kommen. Und wir setzen uns hin und nehmen uns Zeit und sind füreinander da. Versteht ihr? Unsere Adventsbräuche sind nicht nur Selbstzweck oder vielleicht sogar noch Weltflucht, sondern mit unseren Adventsbräuchen setzen wir ein Zeichen, zumindest können wir es tun. Wir sagen, Kälte und Dunkelheit und Eile und Distanz gibt es. Ja, aber es gibt noch mehr. Und dieses Mehr macht die Adventszeit so besonders und so besinnlich. Es gibt sie, Nöte, persönliche Nöte, familiäre Nöte, gemeindliche Nöte auch, gesellschaftliche, politische, natürliche Nöte. Die können einem alle Angst machen. Und Jesus spricht es in unserem Text an, die Menschen werden vergehen vor Furcht. Unser Text macht das plastisch. Vermeintliche Sicherheiten werden keinen Halt mehr bieten. Natürliche Sicherheiten nicht und familiäre nicht, politische nicht. Selbst religiöse Sicherheiten werden zerbrechen, der Tempel wird nicht mehr sein. Aber wir wollen sie doch eigentlich, die Sicherheit. Und Jesus sagt, es gibt sie, es gibt sie. Er macht uns Mut, ihr sollt euch aufrichten, sagt er. Ihr sollt eure Köpfe erheben, Kopf hoch, sagt er also. Senkt nicht mutlos euren Blick, bleibt nicht stecken in dem, was euch Angst macht. Kopf hoch. Ihr müsst nicht gebeugt leben, ihr könnt euch aufrichten. Dürft erhobenen Hauptes leben, lasst euch nicht einschüchtern, duckt euch auch nicht weg. Es gibt mehr. Und dieses Mehr ist keine Jenseitsvertröstung. Es ist auch keine Augenwischerei. Es ist auch keine religiöse Weltflucht. Im Gegenteil, es macht lebensfähig. Es macht leidensfähig. Es macht optimistisch. Und es gibt damit auch Kraft. Wir Christen gehören nicht zu den Jammerlappen der Weltgeschichte. Wir sind nicht die Schwarzmalerinnen unserer Zeit. Wir sind Hoffnungsträger und aufrecht. Wir sollten es zumindest sein. Wir sind es, weil wir wissen, unsere Erlösung naht sich. Wir sehen es nicht nur im Schönen und im Hellen. Darin sehen wir es auch. Aber wir sehen es auch und gerade am Problematischen und im Dunkel. Wir lassen uns nicht von all dem bestimmen, was es zu beklagen gibt. Klagen dürfen wir. Manchmal müssen wir sogar klagen, um den Kopf wieder freizukriegen, um drucklos zu werden. Aber wir bejammern nicht andauernd die Verhältnisse. Wir lassen uns bestimmen von unserer Erlösung. Er kommt. Das letzte Wort hat nicht das Unglück. Das letzte Wort ist das Wort der Erlösung. Es klingt natürlich alles relativ dramatisch. Und jetzt steht Jesus da und sagt diese Worte und setzt nochmal neu an. Und er macht das jetzt ganz unspektakulär. Und geradezu angenehm. Er blickt nämlich in die Natur. Und vielleicht entdeckt er da in Jerusalem, wo er diese beeindruckenden Worte sprach, einen Feigenbaum. Mag sein, er trieb geradeaus, dieser Feigenbaum. Neue kleine Zweiglein bildeten sich. Ein paar Knospen waren schon zu erkennen. Ein Feigenbaum. Spannend, dass es gerade ein Feigenbaum ist, den Jesus hier anschaut, wenn ihr mal in die Bibel guckt und nachlest, wo Feigen und Feigenbäume vorkommen, dann merkt ihr, wofür die Feige in der Bibel steht. Sie steht für Wohlstand und für Frieden. Da, wo es Wein und Feigen gibt, da geht es den Menschen gut. Wo aber die Feigenbäume nicht gedeihen, da ist es ein großes Unglück. Mag sein, dass das mitspielte, als Jesus den austreibenden Feigenbaum sah. Er sah darin ein Symbol für Frieden und Wohlstand. Und vielleicht drückt es der Prophet Micha am eindrücklichsten und schönsten aus in seinem 4. Kapitel. Da sagt er, nämlich Gott der Herr, wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen. Und niemand wird sie schrecken, denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. Das macht Jesus wohl nachdenklich. Oder dieser Feigenbaum wird ihnen zum Beispiel. Und diesem Beispiel will er etwas klar machen. Er sagt, da gibt es eine Entwicklung im Leben. Der Frühling ist schön, mit seinem jungen Grün, mit seinen blühenden Bäumen. Aber diese treibenden Bäume haben auch eine Botschaft. Der Sommer ist nahe. Es wird eine neue Zeit geben, eine neue Zeit bricht an. Und das ist keine schlechte Nachricht, sondern eine gute Nachricht. Die dramatischen Zeichen, die Jesus den Menschen, denen er damals begegnete, die ihm zuhörten, schilderte, Unruhen und Unsicherheiten, Unglücke, das alles ist wie die jungen Triebe an einem jungen Feigenbaum. Es zeigt etwas an, es setzt in Erwartung. Wer den austreibenden Feigenbaum sieht, der erwartet schließlich ja reife Feigen. Es wird die Zeit geben, in der man sie aufschneiden kann, diese Feigen, und auslöffeln kann. Oder man kann sie trocknen und dann als Trockenfrucht genießen. Oder man kann sich einfach nur unter den Schatten der voll ausgereiften Blätter setzen und eine gute Zeit haben. Da sind wir noch nicht. Aber es kommt die Zeit, die neue Zeit, im Advent erwarten wir sie. Aber ist das jetzt Reden von einer neuen Zeit nur Zukunftsmusik, etwas, was irgendwie in ferner Zeit irgendwann mal sein wird? Wie gesagt, die neue Zeit bahnt sich ja schon an. Sie wirkt sich also hier und heute schon real aus. Es gibt Zeichen. Im Knistern des Gebälks dieser Welt klopft Jesus an die Tür, haben wir gehört. Oder die Bäume schlagen eben schon aus im Bild. Wir sind mittendrin im Geschehen. Weil wir in dem, was wir erleben und erleiden, aber das Kommen Christi erwarten, können wir mutig und stark unser Leben leben. Jetzt und hier und heute. Mit erhobenem Haupt. In allem, was uns begegnet und auch in dem, was uns belastet, sagen wir Kopf hoch. Das Schwierige ist nicht alles, da gibt es noch mehr. Und dann sagt Jesus etwas, das uns scheinbar ganz dicht in die Zukunft bringt. Dieses Geschlecht, sagt er, wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Wer ist da gemeint? Wir? Das kann eigentlich nicht sein, denn wir haben damals ja noch gar nicht gelebt, als Jesus sprach. Wer ist denn mit diesem Geschlecht gemeint? Die Leute damals vielleicht, aber das kann eigentlich auch nicht sein, denn sie sind ja schon alle lange tot. Oder war Jesus vielleicht so überzeugt davon, dass das alles ganz dicht bevorstand und er hatte sich getäuscht? So wie die ersten Christen und Christinnen sich getäuscht hatten? Sie standen in der Naherwartung. Sie dachten, ganz bald würde Gott sein Reich, sein Friedensreich aufrichten, aber das tat er ja erstmal nicht, bis heute nicht. Naja, Jesus redet ja hier in Jerusalem. Er redet zu Jüdinnen und Juden. Vielleicht meint er ja auch das hier. Das jüdische Volk wird Bestand haben bis an das Ende der Zeit. Es wird nicht untergehen. Und es ist auch nicht untergegangen, nicht in den Pogromen des Mittelalters und auch nicht unter den Schrecken von Nazi-Deutschland. Und auch Paulus geht davon aus, dass das jüdische Volk bis an das Ende der Zeit bestehen bleibt und er sagt, ganz Israel wird gerettet werden. So kann uns auch ein Blick auf das jüdische Volk mit dem Kommen des Menschensohns in Verbindung bringen. Und ich denke, es wird so sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommen wird, dann werden unsere jüdischen Mitmenschen in ihm ihren Messias erkennen. Das ist aufregend, aber irgendwie auch fremd und schlecht vorstellbar, weil es so anders ist als das, was wir kennen. Wir haben uns doch hier unter unserem Himmel und auf unserer Erde eingerichtet. Und jetzt soll das alles gar nicht mehr das sein, was uns Sicherheit gibt? Es geht also gar nicht darum, so viel Stabilität wie irgend möglich in unser Leben hineinzubekommen? Wir müssen gar nicht darum kämpfen, dass alles schön und heil und wunderbar wird oder ist, bei uns und in unserem Umfeld. Ja, aber an was können wir uns denn noch festmachen? Was gibt uns denn Halt? Den brauchen wir doch in unserem Leben. Wo fühlen wir uns denn geborgen? Was bleibt denn? Jesu Worte. Jesu Worte bleiben. Und dieser Mann aus Nazareth hat ganz in seiner Zeit gelebt. Er ist Menschen begegnet und hat sie wirklich ernst genommen. Er hat gegessen, er hat getrunken, er hat gefeiert. Er hat geschlafen, er hat geredet, er hat gebetet. Er hat geheilt, er hat gepredigt, er hat gelitten. Er wurde geboren, er wurde gelobt und er wurde gekreuzigt. Leben satt. In Höhen und Tiefen, dicht bei Menschen und dicht bei Gott. Aber eines tat er nicht. Er ging nicht in diesem Leben auf. Und gerade weil er nicht in diesem Leben aufging, konnte er sich dem Leben befreit zuwenden. Er band sich nicht an die irdischen Verhältnisse und konnte darum heilsam wirken. Er hat sich nicht von den Mächtigen bestimmen lassen, sondern vom Reich Gottes, das er aufblühen sah. Er war kein Weltverbesserer, aber er ist in diese Welt eingegangen und damit hat etwas begonnen, das alles neu machen wird. Jetzt gibt es einen Weg für uns. Ein Weg, ganz da zu sein und doch nicht krampfhaft an etwas festhalten zu müssen, das doch vergeht. An keiner Stelle seines Lebens, hier auf dieser Erde, war Jesus irgendwie verkrampft. Er konnte sich den Dingen und den Menschen frei zuwenden, weil er von etwas anderem wusste. Vom Reich Gottes, das aufblühte und dessen Vollendung er kommen sah. So war Jesus selbst ein Mensch im Advent und er zeigt uns, wie wir adventlich leben können, ganz in der Welt und nicht an sie gebunden. Kopf hoch. Er kommt. Amen.